Guten Morgen, liebe Gemeinde, an diesem Sonntag, dem ersten Sonntag im April. Guten Morgen allen, die an diesem Sonntag mithört. Dem dritten Sonntag für uns als Kirche, für uns als Gemeinde, bei dem die Corona-Pandemie dafür sorgt, dass die Gottesdienste wieder ohne Besucher stattfinden muss. Es ist für mich immer noch sehr ungewöhnlich. So predige ich heute und wir die nächsten Sonntage nicht unmittelbar direkt zu euch, sondern auf anderem Weg, übers Internet oder über CD. Heute starten wir eine neue Predigtserie. Gott ist freundlich. Und heute geht es um den Gedanken, wenn die Gnade Gottes dich erreicht. Ich denke, jeder von uns kennt die Situation. Man hat etwas Ungutes gemacht und fragt sich, wie kann ich es der betroffenen Person, meiner Frau, meinem Freund, meinem Chef, meinem Arbeitskollegen sagen? Wie wird die Person reagieren? Oder behalte ich es lieber für mich? Verheimliche ich es oder soll ich es beichten? Soll ich es sagen? Viele von uns kämpfen mit diesen Dingen und Gefühlen, auch wenn es um Gott geht. Da ist die Frage, wie reagiert Gott? Da ist die Furcht, wie reagiert Gott? Man weiß, man hat etwas getan, was nicht in Ordnung war. Wird Gott darüber wütend sein? Und dann plagt uns das schlechte Gewissen. Müssen wir uns vor Gott fürchten? Sollen wir uns schämen? Ich glaube, das wäre keine gute Strategie. Wie reagiert Jesus? Johannes schreibt in seinem Evangelium Folgendes. Steht in Johannes 1, die Verse 16 bis 18. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Und in dieser Bibelstelle sehen wir, bei Jesus finden wir Gnade. In dieser Stelle vom Johannesevangelium sehen wir, dass es erstaunliche Gnade gibt. Gnade ist eindrucksvoll und sie zeigt uns die Freundlichkeit Gottes. Und ich denke, Gnade ist etwas, was bei uns Wohlbefinden auslöst, das uns gut tut, das uns wohl tut. Eine weitere Umschreibung wäre unverdiente Güte, Gunst oder Zuneigung von einer Person. Wir wissen, Gnade hat viele Formen und Facetten. Gnade beschreibt etwas, was wir nicht verdient haben. Gnade löst Freude aus. Im Griechischen heißt Gnade Charis und Freude Kairo. Und beides kommt aus dem gleichen Wortstamm. Gnade ist etwas, was dir gut tut und uns Freude gibt. Ich möchte dies mit einem Beispiel illustrieren, was Gnade von Jesus bedeutet. Ein reicher Mann würde einem Straßenjungen einen großen Dienst erweisen, wenn er für ihn eine Geldbuße bezahlen würde, die ihm für ein Vergehen auferlegt worden war. Das wäre sehr freundlich von diesem Mann. Durch diese Freundlichkeit entgeht der junge Mann der Strafe, die darauf steht, wenn er das Bußgeld nicht bezahlen kann. Die Freundlichkeit des Mannes ginge noch weiter, wenn er dem Jungen auch dazu verhelfen würde, zur Schule zu gehen und ihn von seiner Unwissenheit zu befreien. Wenn der reiche Mann auch noch für den Lebensunterhalt sorgen würde, wäre der Junge nicht länger arm. Das wäre alles Freundlichkeit im Blick auf die Not, in der sich der Junge befindet. Doch wenn der Mann den Jungen als Sohn annehme und dann nahe bei sich hätte und wenn er ihm dazu auch noch dazu Reichtum und zu Einfluss verhelfen würde, so hätte dies nichts mit der Not zu tun, worin sich der Junge befand. Dies würde nur zeigen, was die Gesinnung dieses reichen Mannes ist, woran er seine Freude findet. Und so gnädig und freundlich ist Gott zu uns. Und wir sehen, durch die Gnade Gottes wird uns die Freundlichkeit Gottes sichtbar. Ihr wisst, das Volk Israel hatte einige Jahrhunderte früher das Gesetz erhalten. Die 10 Gebote sind ein Teil dieses Gesetzes. Und dieses Gesetz hat Gott uns Menschen geschenkt. Und Gott hat uns mit diesem Gesetz gezeigt, dass er gerecht ist, aufzeigt, was richtig und falsch ist. Wir alle wissen, wir sind nicht perfekt. Wir, du und ich, machen Fehler immer wieder. Wir übertreten die Gebote Gottes. Und dann gibt es den gerechten, heiligen Gott. Und das löst in uns Furcht aus. Aber wie reagiert Gott auf meine Fehler? Paulus schreibt im Römerbrief in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Schon im Alten Testament können wir lesen, dass Gott mit seinem Volk immer wieder gnädig ist. Und wir können wissen, dass auch Gott mit uns gnädig ist. Alle haben gesündigt, haben wir im Römerbrief gelesen. Das Gesetz ist durch Mose gekommen. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus zu uns gekommen. Und damit zeigt er nicht eine neue Seite von Gott auf, sondern er macht deutlich, Gott ist gnädig und gerecht. Jesus, der Sohn Gottes, er war ohne Fehler. Er ist für uns am Kreuz an unserer Stelle gestorben. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Und durch diese Versöhnung hat Gott einen Weg geschaffen, wie wir, du und ich, zu Gott kommen können. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus ist für uns gestorben aus Liebe. Und er hat ein großes Anliegen, dass du zu Gott kommen kannst, eine tiefe Beziehung zu ihm haben kannst und nicht Rache, Angst oder Zorn fürchten musst. Gnade bekommt durch Jesus ein neues Bild. Gott, der Richter, der uns freispricht und begnadigt. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus für uns gestorben ist. Es gibt keine Vergebung ohne Jesus. Wir können das nicht selber leisten und schaffen. Nochmal Römer 3, 23 und der Vers 24 dazu. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Lösung durch Jesus Christus. Gott möchte uns beschenken und hat uns beschenkt. Er ist gnädig mit uns. Er ist freundlich zu uns. Jesus sagt uns, dass er nicht in die Welt gekommen ist, um sie zu verurteilen, sondern Rettung zu bringen. Er ist nicht gekommen, um uns unsere Fehler aufzuzeigen, sondern für uns zu sterben und um uns zu erlösen. Und wenn wir jetzt zu Jesus kommen, brauchen wir keine Angst vor Verurteilung haben, sondern habe einfach offene Arme und begegne Jesus. Unsere Sünden sind nicht das Ende, sondern ein Anfang, ein Neuanfang, um Gottes Gnade zu erfahren. Und seht, wenn wir Gott begegnen, wenn uns die Freundlichkeit Gottes begegnet, wenn uns die Gnade Gottes begegnet, wenn wir diese Freundlichkeit und Gnade erfahren, dann hat es eine Auswirkung auf dein und mein Leben. Im Epheserbrief, da möchte ich ein paar Gedanken noch mit euch teilen, steht im ersten Kapitel im 7. Vers folgendes. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Weiter können wir in diesem Kapitel auch lesen. In Jesus sind wir durch die Gnade Jesu Menschen, die mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind. Im ersten Kapitel, im 3. Vers im Epheserbrief steht folgendes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ein Punkt dazu. Er, Jesus, hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Das ist doch unglaublich, was die Bibel hier beschreibt. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen. Das bedeutet, es gibt nichts, was uns Gott vorenthalten hat oder vorenthalten möchte. Oder andersrum gesagt, wenn uns etwas vorenthält, dann nur, weil es nicht gut für uns ist. Weil wir wissen, Gott ist nicht geizig, sondern er segnet uns mit allem geistlichen Segen. Im Zentrum steht zwar nicht der materielle Segen, auch wenn Gott uns in diesem Bereich auch segnet, aber im Zentrum steht der geistliche Segen, der es mit dem ewigen Leben zu tun hat. Weiter steht in diesem Vers, er segnet uns im Himmel oder wörtlich übersetzt in den Himmel. Das ist ein Ausdruck, der alles umfasst und sich im Himmel befindet. Jesus sitzt im Himmel zu der Rechten des Vaters. Und Gott hat uns mit Christus im Himmel einen Sitz gewährt. Können wir uns das vorstellen? Wir haben Zugang zum Himmel durch Jesus Christus. Im ersten Kapitel, im vierten Vers steht dann Folgendes. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Hier lesen wir, Gott hat uns erwählt, vor Grundlegung der Welt. In Christus hat er uns erwählt, dass wir heilig und untadelig sind. Das bedeutet, das Entscheiden der Hand ist schon geschehen, ohne unser Dazutun. Ja, sogar bevor wir geboren waren. Vor Grundlegung der Welt hat uns Gott in Jesus erwählt und hat geplant, die Welt durch Christus zu versöhnen. Und dass er schon damals geplant hat, uns den Glauben daran zu schenken und in Folgen davon, dass wir heilig und untadelig seien. Nicht in dem Sinn, dass wir unsere Erwählung rechtfertigen, indem wir im Nachhinein heilig und fehlerlos leben. Das wäre falsch. Heilig bedeutet hier, wie fast überall in der Bibel, dass etwas zu Gott gehört. Wir haben überhaupt nichts dazu gemacht. Das macht uns manchmal Schwierigkeiten. Wenn ich von Gott erwählt bin, ohne mein Zutun, ohne dass ich etwas geleistet habe, gerade in einer leistungsorientierten Gesellschaft, hat Gott dich und mich erwählt, weil er uns liebt. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum bekehren sich dann nicht alle Menschen zu Gott? Und die Frage stellt sich dann auch, ist Gott etwa ungerecht? Es gilt beides zu verstehen. Ich versuche es mit einem Beispiel, das uns helfen kann, dass wir es verstehen. Folgende Situation. Über einer Tür hängt ein Schild, auf dem steht, dass jeder eingeladen ist, hineinzukommen, um ein großes Geschenk zu empfangen. Viele laufen vorbei, einige gehen hinein. Und wer dann eingetreten ist, sieht innen über der Tür ein Schild, auf dem steht, du bist auserwählt. Und dieses Beispiel soll deutlich machen, dass die Wahrheit von der Erwählung nur für die ist, die drinnen sind. Ich hoffe, wir verstehen das Bild. Ein weiterer Gedanke, was wir im Epheserbrief im ersten Kapitel lesen, in den Versen 5 bis 6. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Also hier nochmal, wir sind durch die Gnade Gottes reich beschenkt. Und hier sehen wir auch diese Idee oder diesen Gedanken Gottes. Es geht ihm nicht nur darum, dass wir wieder in Kontakt mit ihm kommen. Seine Motivation, diesen Schritt auf uns zu machen, war seine tiefe Liebe zu uns. Und er möchte nicht nur unser Freund sein, er möchte unser Vater sein. Und er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes. Und unsere Bestimmung ist eine ganzheitliche zu Gott. Mit Herz und Hand, mit Verstand und Emotionen. Aber diese Kindschaft ist nichts Erzwungenes. Wir würden eher von einem vor Grundlegung der Welt gefassten Plan sprechen. Als Gott den Menschen erschuf, wollte er immer zuerst der geliebte Vater sein und erst in zweiter Linie unser Schöpfer. Ein weiterer Gedanke sehen wir dann in den Versen 7 und 8. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Also die Gnade Gottes hört nicht auf. Und ich denke, überhäufen ist schon ein großartiger Begriff, dass Gott wirklich nicht geizig ist, sondern dass er uns, es ihm Freude macht, uns beschenken. Und hier kommt der Gedanke, sogar mit Weisheit und Erkenntnis. Und Paulus macht hier auch deutlich, dass alles, diese Gnade ist nur möglich, weil es dazu ein Opfer braucht, ein Opfer von Gott her. Und wisst ihr, die Trennung zwischen Gott und den Menschen konnte nicht mit einem versöhnenden Händedruck beigelegt werden. Jesus hat sein unschuldiges Blut, hat sein unschuldiges Leben für unsere Schuld und Sühne geopfert. Billiger ging es nicht. Aber hier, wie ich schon vorhin angedeutet habe, es geht noch weiter. Uns liegen noch mehr Segnungen der Gnade bereit. Und daran möchte Gott dich teilhaben lassen. Er möchte dir mitteilen, was auf seinem Herzen liegt. Er hat für uns Weisheit und Erkenntnis bereit gemacht. Und wir können seine Pläne nur verstehen, wenn er uns durch den Heiligen Geist dazu befähigt. Und dies macht er nicht nur spärlich. Also Gott möchte uns an seinen Gedanken teilhaben lassen. Welch Vorrecht, welche Gnade, welcher Reichtum. Wir dürfen verstehen, was Gott auf dem Herzen hat. Im Epheser 1, in den Versen 9 bis 10 steht, so hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Und die Dinge, die ich bereits erwähnt habe, die Gott uns durch Jesus gegeben hat und die Jesus für uns getan hat, sind vielen Menschen unbekannt. Ist für sie ein Geheimnis. Wer Jesus kennt, kennt auch den Rettungsplan Gottes. Ihm ist er bekannt. Und das ist ein Vorhaben, das seit der Erschaffung der Welt festgestanden hat und feststeht. Eine Befreiung, die genau geplant ist und genau zur richtigen Zeit stattfindet. Ich möchte weiterfahren in diesem Kapitel, Verse 11 und 12. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Wenn im deutschen Text von Erbe oder Erben steht, dann meint es die Bibel nicht im herkömmlichen Sinn. Hier geht es nicht um den Nachlass eines Verstorbenen, der versprochen wurde. Im Alten Testament war der Begriff Erben für Israel folgendes, nämlich die Verteilung des verheißenen Landes. Jeder bekam ein Stück Land, jeder bekam ein Stück Besitz und jeder bekam auch ein Stück Erbland. Im Neuen Testament ist durch Jesus dieses verheißene Land nicht mehr nur auf der Erde zu suchen, sondern ist eine Umschreibung für das ewige Leben, das wir durch Jesus Christus bekommen haben. Und sehr direkt ausgedrückt sagt Paulus, mit Jesus beginnt für einen Menschen schon jetzt das ewige Leben. Die Bibel sagt, wer Jesus kennt, besitzt das ewige Leben. Weiter in diesem Kapitel, in den Versen 13 und 14. Durch Christus habt ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch errettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wer an Jesus glaubt, wer Jesus nachfolgt, in dem nimmt der Heilige Geist Wohnung. Er ist das Siegel und das Unterpfand Gottes. Durch die Hinwendung zu Gott, der Neugeburt aus Gott, bekommen wir erstens, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Und sein Pfingsten können wir mit Heiligem Geist erfüllt sein, wie Jesus es versprochen hat. Zweitens ist der Heilige Geist das Siegel Gottes. Ein Siegel war immer ein Zeichen des Eigentums. Ein Zeichen der Echtheit und der Glaubwürdigkeit. Drittens ist der Heilige Geist ein Unterpfand oder wie andere Übersetzungen sagen, eine Anzahlung für die Ewigkeit. Damit verbirgt sich Gott. Wir gehören zu ihm und wir werden nach unserem irdischen Leben zum ewigen Leben auferstehen und eben für immer bei Gott sein. Ich möchte mit einem Gedanken schließen. Was mir auch so auffällt in Begegnungen mit Menschen, auch bei mir selber, dass wir uns gar nicht immer bewusst sind, welchen Reichtum wir besitzen. Durch die Gnade Gottes, durch die Freundlichkeit Gottes. Welchen Reichtum wir besitzen, weil wir zu Jesus gehören. Manchen von uns geht es wie einer alten Frau, die von ihrem Sohn, der hat im Ausland gelebt, von ihm hat sie einen Scheck bekommen, der einen großen Betrag ausgewiesen hat. Und diese alte Frau wusste mit diesem Stück Papier nichts anzufangen. Sie hat ihn allenfalls betrachtet als ein schönes Stück Papier. Der einzige Wert, den dieser Scheck, dieses Papier hatte, war das Wissen, dass er von ihrem Sohn war. Und dann hat sie diesen Scheck genommen und hat ihn an die Wand gehängt. Aber die Idee dieses Scheckes, den der Sohn ihr geschickt hat, war ja nicht die Idee, ihn an die Wand zu hängen, sondern dass sie ihn einlöst, um ohne Sorgen leben zu können. Und dieses Beispiel soll uns deutlich machen, dass wir die geschenkten Segnungen nicht nur betrachten, die Jesus uns schenkt. Und ich hoffe, dass es bei dir nicht so ist, dass du diese Segnungen, die Gott uns bereithält, nicht in Anspruch nimmst, sondern dass wir die Gnade und die Freundlichkeit Gottes genießen, auch wenn uns die Covid-19-Sache vielleicht nervös macht, was wird sein in der Zukunft. Aber die Gnade Gottes und die Freundlichkeit Gottes ist verbürgt durch den Heiligen Geist, ist verbürgt durch sein Wort. Dass wir uns daran erinnern, was Gott uns in Christus gegeben hat und was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Davon haben wir gehört. Ich möchte dich einladen. Empfange es und lebe es ganz neu. Dank Gott für die Segnungen durch Christus und durch die Gnade und die Freundlichkeit, die er dir jeden Tag gibt. Ich möchte an dieser Stelle schließen mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir aus deinem Wort lesen können, dass du freundlich zu uns bist, dass du gnädig zu uns bist. Danke, dass du uns ermutigst, diese Wahrheiten, dass wir erlöst sind, dass wir befreit sind, dass wir gesegnet sind, dass wir von dir auserwählt sind, dass wir deine Kinder sind, dass wir befreit, als Befreite und Erlöste leben, weil wir deine Pläne kennen, dass wir Teilhaber der Ewigkeit sein dürfen und dass wir wissen dürfen, dass diese Dinge, diese Verheißungen, diese Gnade durch den Heiligen Geist in uns leben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns durchträgst durch diese Zeit, auch wenn wir uns nicht treffen können, Herr, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und uns segnest, dass du uns erfüllst neu mit Freude und mit deiner Freundlichkeit und mit deiner Güte. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diese Wahrheit in uns bewusst machst, dass wir sie im Alltag leben, dass wir in dieser Zeit Hoffnungsträger sind für Menschen, die traurig sind, die Angst haben. Danke, dass du auch unsere Ängste, unsere Furcht überwunden hast. Und so danke ich dir, dass ich uns deinem Segen und deinem Schutz anbefehlen darf. Danke, dass du ein gütiger und gnädiger Gott bist. Und danke, dass du auch durch dein Wort zu uns sprichst und dass du dieses Wort in uns vervielfältigst. Amen. Zum Schluss möchte ich auch noch euch, dem Segen Gottes, anbefehlen, dass seine schützende Hand über dir, deiner Familie sei. Ich möchte auch wieder schließen mit 2. Korinther 13, 13. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und an dieser Stelle möchte ich euch recht herzlich einladen, gerade in der kommenden Woche, wo ja die Karwoche ist, wo wir über das Sterben und Jesu und die Auferstehung nachdenken, dass ihr euch einklingt, mitmacht und jeden Tag mit uns um 17 Uhr betet. Und am Donnerstag möchte ich einladen, dass wir gemeinsam in unseren Häusern Abendmahl feiern. Auch lade ich ein, nächsten Sonntag an Ostern um 10 Uhr online im Gottesdienst mit dabei zu sein. Der Herr segne euch, euer Thomas.